Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unseren heutigen Gast, den Gastronomen, Inhaber des Billard-Sport-Casino und Kreisvorsitzenden vom DEHOGA, dem Deutschen Hotel-Gaststättenverband Lübeck, Frank Denker. Herzlich willkommen, lieber Frank. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Also Podcast finde ich ein tolles Format, um ja sich einfach mal auszutauschen und ein bisschen was zu erzählen. Also ja, schön, hier zu sein. Freue ich mich
auch. Sehr gut. Ich würde gleich mal so einen kleinen Einblick in deinen Werdegang geben, den du dann natürlich ergänzen oder auch korrigieren darfst. Du bist in Lübeck geboren und aufgewachsen. Du hast unter anderem die Hotelfachschule besucht, du warst Barchef, Restaurantleiter, du hast 40 Jahre Erfahrung in der Hotel- und Gastrobranche. 1997 hast du dich mit dem Billard-Sport-Casino selbstständig gemacht. Du bist selbst leidenschaftlicher Billardspieler und du hast einen eigenen Podcast, der Denker-Podcast.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Auszüge meines Lebens. Ja. Also im Grunde genommen so ein bisschen, ja, fast dreigeteilt. Also einen Sport hast du ja eben schon erzählt über Billard. Aber ein großer Lebensabschnitt für mich bedeutet auch das Springen. Das heißt, ich habe damals Wasserspringen gemacht, Trampolinspringen, unheimlich viel Skateboard gefahren. Also auch so, dass man dachte, das Skateboard wäre mit meinen Füßen verbunden, ein Körperteil. Also ja, also. Aber aus der beruflichen Sicht hast du das alles so richtig.
Und das heißt, du bist in Lübeck geblieben oder warst du auch mal unterwegs in der Zwischenzeit?
Ich war, in der Tat war ich Lübeck mal untreu für anderthalb Jahre. Dort bin ich in die Schweiz gegangen, habe dort verschiedene Regionen in der Schweiz kennengelernt. Das Zentralschweiz bei Luzern, ich war im Berner Oberland und im Engadin. Und ja, bin eigentlich durch einen Zufall wieder nach Lübeck zurückgekommen.
Und darf man danach fragen?
Ja, natürlich. Also das ist so, dass wir aus der Schweiz immer für 3 Monate herausreisen mussten. Das war ist eine vertragliche Regelung mit der Schweiz. Und meine jetzige Frau, wir waren damals befreundet, mit der war ich dann halt gemeinsam in der Schweiz. Und die Zeit haben wir genutzt, um dann halt unsere Eltern zu besuchen. Das heißt zum Teil nach Dänemark, meine Frau ist Dänin, oder halt hier in Lübeck. Und meine Mutter, die hatte einen Wunsch, ihr was zu besorgen aus der Agentur für Arbeit. Und dort bin ich dann hin und habe einen Flyer gesehen von Hotelfachschule. Und mit Absprache mit meiner damaligen Partnerin, jetzigen Frau, war das dann so, dann, ja, wollen wir das machen? Oder ich würde das gerne machen, bist du dafür? Und dann haben wir das so durchgerechnet und es war geplant, wirklich nur geplant, ein Jahr in Lübeck zu bleiben für diese Schule. Geht das mit Unterstufe und Oberstufe. Aber die Unterstufe, die hatte schon bereitgestellt, dass man dort dann den Meister machen kann hier in Lübeck. Das war damals also in Deutschland einzigartig, dass das so integriert war in der Hotelfachschule. Und für mich bestand einfach die Absicht, den Restaurantmeister zu machen. Eigentlich wollte ich das in der Bavaria-Schule machen in München. Kostete da aber damals zu der damaligen Zeit sehr viel Geld. Das war also im fünfstelligen Bereich plus Verdienstausfall. Und die Lübecker Schule hatte das halt kostenlos angeboten. Und somit ja, bekam ich auch die Zustimmung von meiner Frau, von meiner jetzigen Frau, von Gianni. Und ja, der Klassenverband ist aber so toll gewesen und so stark gewesen, dass ich das zweite Jahr dran gehängt hatte. Und ja, auf einmal ist man in diesem Lübecker schönen familiären Netzwerk wieder gefangen. Und ja, seitdem bin ich hier und ich bereue es auch nicht.
Das ist gut. Und was hat dich an der Gastrobranche gereizt oder wie bist du da reingekommen?
Wie ich reingekommen bin, im Grunde genommen durch meine Mutter, die Köchin ist. Und die eine total leckere braune Soße gemacht hat. Also daran kann ich mich. Und dann, also meine Mutter ist auch ein Kriegskind und deshalb gab es für meine Mutter auch immer den Spruch, da ist gute Butter drin. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber und diese braune Soße mit Kartoffeln, die hat mir immer so gut geschmeckt, dass ich die gerne nachmachen wollte und habe dann schon in der 9. Klasse in der Schule schon Hauswirtschaftsunterricht gemacht und ja, und dann kam eins nach dem anderen. Dann ein Köche-Praktikum im Schappelhaus, damals noch bei Herrn Kaiser und habe dann dort im Schappelhaus das erste Mal eigentlich das Arbeiten von einem Kellner, von einem Restaurantfachmann gesehen und fühlte mich da eigentlich noch mehr aufgehoben und habe da dann irgendwie einen größeren Reiz gesehen. Das nächste Praktikum war dann im Hotel Jensen und ich muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und sehr klein, knapp über 1,50 Meter. Und als ich dann nach einem Ausbildungsplatz gefragt hatte, bekam ich als Begründung, ich wäre noch zu klein und zu jung. Arbeitsschutzgesetz und sowas, das spielt ja auch ein bisschen eine Rolle für die Gastronomie. Und habe dann ein Jahr lang das Berufsgrundbildungsjahr auf der Dorothea-Stölzer-Schule gemacht im Bereich Ernährung, Gesundheit und Ernährung. Und ja, das war dann sozusagen der nächste Schritt, der mich auch dann meiner Leidenschaft zur Gastronomie bestätigt hat.
Und die braune Soße?
Ja, die kann ich noch nicht so gut wie meine Mutter. Also das wird auch keiner können. Aber doch, die mag ich immer so gerne. Also wenn da eine schöne Soße serviert wird. Insgesamt sind Soßen für mich sowieso das Wichtigste an einem Gericht. Und gerne ein bisschen mehr Soße. Und ich liebe frisch aufgeschlagene Hollandaise. Und also im Grunde genommen braucht es das. Die Kartoffeln brauchen letztendlich auch nicht mehr. Es ist wirklich nur eine tolle Soße.
Ja, aber das ist oft so geil, dass die... Genau, was die Mama da gezaubert hat, da kommt man nicht ran. Aber vielleicht ja ansatzweise.
Ja, genau.
Kann man die beste Ausbildung machen. Bringt alles nichts. Jetzt würde ich gerne nochmal auf dein Billardsport-Casino zu sprechen kommen. Ja. Wie kam es dazu? Warum Billard? Oder wie kamst du in Berührung mit Billard und wie kam es zu deinem Sportcasino?
Dazu muss man sagen, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich Skateboard gefahren bin, Wasserspringen, dass ich einigen sehr ehrgeiziger Typ bin und auch Herausforderungen suche, bewusst dort rangehe. Durch die Gastronomie, kleiner Nachteil ist, dass meine Trainingszeiten für das Springen sozusagen auch meine Arbeitszeiten fielen. Und somit habe ich mir einen anderen Sport gesucht, bin irgendwie reingerutscht durch einen Auszubildenden damals, als ich anfing im Jensen, also ich habe meine Ausbildung im Jensen gemacht. Da war im dritten Ausbildungsjahr und der hat mich mal mitgenommen zum Billardspielen. Und das war in einer kleinen Apotheke in der Mühlenstraße. Mittlerweile gibt's das nicht mehr. Und ja, das hat mir so viel Spaß gebracht. Und ich habe relativ schnell gelernt. Und ich bin dann auch habe dann dort auch gespielt in meiner Freizeit. Das heißt also nicht nur nach Feierabend mit den Kollegen, sondern ich bin dort in den Freizeit auch hingegangen, habe dort auch neue Menschen kennengelernt, habe dort auch Menschen kennengelernt, die relativ gut Billard spielen und das hat nicht lange gedauert, dass ich mich zumindest mit denen messen konnte. Bis dahin muss man auch sagen, dass ich rede jetzt von den 80er Jahren, da war das noch so ein bisschen auch ein bisschen prickeln, ein bisschen um Geld zu spielen. Und der Beste aus der kleinen Apotheke, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Frank, du, ich spiele nicht mehr mit dir, aber es gibt in Lübeck gibt es noch andere, die sind so gut wie du. Und es war damals dann in der Warmstraße, gab es so ein kleines Lokal, die hatten auch einen Billardtisch und dort hat er mich vermittelt. Dort habe ich dann wieder den nächsten kennengelernt, der wieder eine höhere Messlatte hatte. Und so habe ich mich unheimlich schnell mit dem Billardsport identifiziert. Insgesamt finde ich, es ist auch eine ganz, ganz tolle Sportart, weil das psychologisch ist, es ist Strategie, es ist ein wenig Artistik, es ist ein wenig Umschalten von offensivem Spiel zum defensiven Spiel. Also da ist eigentlich alles drin. Ein Umgang mit Misserfolgen vor allen Dingen, ja. Man erwartet irgendwann mal unheimlich viel von sich selber. Wenn das nicht klappt, dann muss man damit auch irgendwie zurechtkommen.
Und genau, wie kam es dann, dass du dich dann selbstständig gemacht hast?
Ja, das Billard hat mich dann in der Gastronomie immer begleitet. Das heißt, auch als wir in der Schweiz waren, auch als wir, ich habe einen Zwischengang auch in Bad Wörishofen gehabt. Überall dort, wo ich war, wenn wir Urlaub gemacht haben, mein Kö wurde immer mitgenommen. Und instinktiv habe ich auch immer festgestellt, wo ein großer, toller Billardladen ist. Und ich habe Snooker in London gespielt, als wir gerade mit Klassenfahrt dort waren. Also das war immer dabei. Und so war das auch, dass ich bei meinem letzten, also nach der Hotelfachschule als Restaurantleiter im Goy Fock, auch dort regelmäßig zum Billardspielen ging und mein Stammbillardlokal, weil das war das Billardsportcasino in der Bäckergrube. Und das war ein Freitagabend, ich weiß, das war brechend voll der Laden und ich habe das so alles gesehen, hatte auch schon 2, 3, 4, 5, vielleicht 7 oder 9 Bier. Jedenfalls habe ich dann in diesem Zustand, hatte ich die Inhaberin gefragt, ob sie den Schuppen nicht mal verkaufen will. Und sie beantwortet das mit einem klaren Ja. Und in den Zustand, in dem ich mich gerade befand, wollte ich mich aber nicht weiter in irgendwelche Verhandlungen reinlehnen. Und so sagte ich ihr dann, ich rufe dich morgen an. Auch hier sprach ich wieder mit meiner jetzigen Frau, mit Jandi, und ob sie sich das vorstellen könnte, da selbstständig zu werden. Und wir haben das ja ein bisschen durchdacht und sie fand das toll. Und ja, so konnten wir dann die Familie, mein leidenschaftliches Hobby, sprich Billard, und den Beruf miteinander vereinen.
Und kann sich oder lässt sich das auch mit der Gastro dann auch noch kombinieren?
Ja, es ist ja, letztendlich haben wir ja nicht nur, dass wir Billardtische vermieten, sondern wir bieten auch Speisen an und wir haben eine super tolle Bar. Also so hingehen, dass diese Bar in Lübeck schon so bekannt ist, dass wir Gäste bekommen, die wegen eines Cocktails voller Qualität dabei sind und schauen, ey, hier kann man ja auch Billard spielen. Also ein bisschen gedreht.
Okay. Ne? Du bist ja auch Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel-Gaststättenverbands, also
ja.
DEHOGA in Lübeck. Wie kann man sich das vorstellen? Also was sind dort deine Aufgaben?
Im Grunde genommen ist das so zu erklären, dass ich eine Brücke bilde zwischen den Anliegen des Gastronoms oder des Hotelbetreibers. Letztendlich beschäftigt sich der DEHOGA mit vom Imbissbetrieb, also bis zum Kettenhotel. Also das ist schon unheimlich breitflächig, also was mit Gastronomie in der Gastgeberlandschaft zu tun hat. Und wir bauen die Brücke zur Politik oder also gerade zur Regionalpolitik. Das hat uns sehr geholfen in den letzten 2 Jahren. Wir kümmern uns um Ausbildung, um Weiterbildung, all diese ganzen Bereiche. Das heißt, wir geben den Kollegen Hilfestellung in der Umsetzung von Konzepten.
Okay, und gerade im Bereich Ausbildung ist, wie du gesagt hast, ja sicher ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Was sind da im Moment deine Ziele oder was reizt dich da oder was ist da besonders herausfordernd?
Die größte Herausforderung ist einfach die Schüler, die jungen Menschen von unserer Branche zu überzeugen. Also, aber auch nicht nur von der Gastronomie zu überzeugen, sondern auch das Handwerk zu überzeugen, einfach auch zu überzeugen, dass der Weg nicht immer über das Abitur ins Studium gehen soll, sondern auch, dass Eltern, dass Lehrer auch verstehen und erkennen, dass es Schüler gibt, die gerne mit ihren Händen arbeiten und vielleicht auch einen zweiten Bildungsweg. Ich habe auch über mein Abitur einen zweiten Bildungsweg gemacht. Das heißt, erstmal ihnen die Möglichkeit geben, auch die Ausbildung zu machen. Und da wird zurzeit sehr stark von abgeraten, auch gerade seitens der Eltern. Das ist so ein gesellschaftliches Problem. Also als wenn man nicht stolz ist auf sein Kind, dass es eine Ausbildung macht. Also diese Gartenzaungespräche, ja, mein Kind studiert. Also das ist so, als wenn das so sehr im Vordergrund steht. Das gesamte Berufsfeld ist sowas von offen und ist eigentlich, kann für jeden zugänglich sein, welche Bereiche auch immer. Und meine Aufgabe ist es natürlich, als Vorsitzender vom DEHOGA für die Gastronomie zu werben. Das ist übrigens wirklich die tollste Branche der Welt.
Und genau, der Tourismusbereich ist natürlich dann auch ein großer von euch. Mhm. Was würdest du denn sagen, was Lübeck jetzt gerade für Touristen besonders macht? Oder was hebt Lübeck ab?
Erstmal ist Lübeck eine wunderschöne Stadt. Jetzt einen Vergleich zu stellen zwischen Lübeck und allen anderen Städten dieser Welt, das steht mir nicht zu, dafür müsste ich alle anderen Städte dieser Welt kennen. Für mich persönlich ist Lübeck insofern so toll, weil alles sehr fußläufig ist. Es ist für den Urlauber, wenn wir das mal jetzt aus der Brille des Touristen betrachten, für den Urlauber ist es planbar, 1 oder 2 Tage in Lübeck zu verbringen und einen Gesamtüberblick, nur grob, aber zumindest einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und es bietet auch viele Möglichkeiten für den Langzeiturlauber. Diese Fußläufigkeit, also die Gänge und also wirklich, es ist ja letztendlich, wenn man mit einer guten Stadtführung, und wir haben tolle Stadtführungen hier in Lübeck, innerhalb von 2 bis 3 Stunden kriegt man wirklich einen tollen Einblick von Lübeck. Mhm.
Ich habe neulich in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, ich zitiere es einfach mal, Schleswig-Holstein als Urlaubsbundesland ist den Deutschen stärker ins Bewusstsein gerückt. Dies gilt es zu bewahren und weiter auszubauen. Dabei ist aber der Mitarbeitermangel die größte Herausforderung in der Zukunft für unsere Branche. Wo wir da auch wieder gerade Richtung Ausbildung nochmal das aufgreifen. Was kann man dagegen tun?
Ich sehe meine Aufgabe darin in der Berufsorientierung. Das heißt, in den allgemeinbildenden Schulen aufzutreten und das, was ich eben schon erzählte, einfach unsere Branche einfach auch darzustellen und Berater beraten, alle die Player, die damit zu tun haben. Ansonsten ist es natürlich, liegt es auch an uns, für ein gutes Mitarbeiter-Arbeitgeber-Verhältnis zu sorgen. Und da sehe ich aber nicht die Herausforderung, sondern da stecken wir in einen Prozess drin und der meines Erachtens auch sehr gut läuft. Unter den Kollegen höre ich das, also erstmal der eigene Umgang mit Mitarbeitern und auch von den Kollegen höre ich dahingehend auch nur Positives. Also dass wir von Work-Life-Balance zu Work-Life-Blend gehen, also wirklich auch gerade Hotelbetriebe, wo auch die Mitarbeiter mit einbezogen werden in dem beispielsweise im Hotelangebot. Ein Kollege hier in Lübeck, der Massagen anbietet für seine Gäste, bietet diese Massagen aber auch an für die Mitarbeiter als kleines Beispiel.
Ah, okay. Ich habe auch da gelesen von neuen Netzwerkformaten, die geschaffen werden sollen, um genau gemeinsame Vorstellungen und Wünsche zu bündeln. Und da war die Rede von einem Barcamp.
Ja.
Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Ja, okay. Da ist jetzt die Aufgabe, die Mitglieder abzuholen und mit denen nochmal jetzt nach, ich will das Wort Pandemie nicht sagen, das ist das Bild, das ist wie Voldemort, ja, also das ist, von dem man nicht spricht. Jetzt nach der Pandemie mitzunehmen und eine Analyse starten, was ist eigentlich jetzt, Herausforderung ist Mitarbeitermangel, aber mit welchen Instrumenten kann man jetzt dagegen angehen, wie beispielsweise die Berufsorientierung. Was können wir machen, um die Ausbilder noch mehr zu bilden, auch in der Verantwortung, die sie als Ausbilder haben, auch zu fördern? Welche Möglichkeiten gibt es im Bereich von Digitalisierung? Wie weit können wir in der Gastronomie den Gast mit in Prozesse einbeziehen? In Skandinavien ist es schon sehr verbreitet, also dass über dein Smartphone nicht nur die Bestellung abgegeben wird, sondern auch ein Signal, wann ist das Essen fertig. All solche Dinge, die dann besprochen werden können. Und so finden auch die Gastronomen und die Betreiber auch letztendlich ihre Nische, ihr Konzept, das sie für sich nutzen können. Es wird immer die Restaurants geben, die sich abheben durch einen besonderen Service. Es muss nur uns als Gast auch bewusst sein, dass wir letztendlich dann auch für den Service bezahlen. Und so wollen wir über den zum Barcamp, also dahingehend erstmal die Mitglieder abholen, sie informieren und dadurch neue Ad-Hoc-Gruppen, neue Arbeitsgruppen zu gründen.
Ah, okay, verstehe. Und was würdest du sagen, was so die größten Fortschritte vom DEHOGA in den letzten Jahren waren?
Die Durchsetzung der 7% Mehrwertsteuer für die Speisen. Ja, wir haben in der Vergangenheit auch die Bettensteuer abgelegt, so auch das dahingehend, die auch 7% in der Hotellerie durchgesetzt wurde und hatte zur Folge, entgegen den Ängsten, dass jetzt diese 12 zusätzlichen Prozentpunkte, dass die Inhaber das letztendlich für sich selber nutzen, sondern es wurde investiert und dadurch ist nachher viel mehr Steuereingänge für den Fiskus entstanden. Und sowas stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor für die Gastro durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Bis jetzt ist es ja noch festgelegt bis Ende 22, aber mit großer Wahrscheinlichkeit und zumindest ist ja von Herrn Scholz die Zusage gekommen beim Interview mit mir in der Wahlarena, dass er mir in die Augen geschaut hat und mir zugesagt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass es länger, also dass das abgeschafft wird. Und insofern ist es für die Gastronomen unheimlich toll, diese 12% einzusetzen, um zu investieren in ihren eigenen Betrieb. Und das sehe ich als ganz, ganz große Errungenschaft des DEHOGAs.
Ich fand ganz spannend, weil ich auch, das war aber 2019 noch, gelesen habe, dass du gesagt hast, es wäre irgendwie auch wichtig, dass man gerade die Skandinavier, die uns sehr, sehr viel besuchen, dass man die in der Muttersprache begrüßt, dass die auch im Einzelhandel oder im Hotel einfach, genau, dass das einfach wichtig ist, da die so, und wenn es nur kleine Sprachkenntnisse sind, hat sich da was getan? Gut, wir hatten jetzt auch einen großen Stillstand, ne, muss man wahrscheinlich auch sagen, aber.
Da habe ich das. Ist schwer zu sagen. Also ich habe noch kein Feedback dahingehend bekommen. Und es ist ja auch letztendlich eine Anregung. Das muss jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und ich weiß, dass ich unheimlich schnell den Tourismus, den skandinavischen Tourismus für mich, für mein Haus gewinnen kann. Nur dadurch, dass ich halt die Begrüßungsformel oder überhaupt, wenn ich ich mache da ja einen Spaß auch draus, wenn ich weiß, aus welchem Land der Gast kommt, dass ich etwas spreche, auch wenn ich es vielleicht falsch mache, so mache ich ein bisschen über, wenn ich ein bisschen Spanisch spreche oder sowas mit meinen, also ich merke, dass da unheimlich viel Freude dann auch bei dem Gast besteht und ich schaffe es dadurch auch Stammgäste, gerade im Tourismus, die Stammgäste schnell zu gewinnen während ihres Aufenthaltes in Lübeck, dass sie dann halt häufiger kommen. Und es ist meines Erachtens, es ist einfach eine Willkommenskultur. Ja, wir erwarten auch so ein bisschen, so wie wir wahrscheinlich, wenn wir ins Ausland reisen, dass wir auch dorthin gehen, uns ein bisschen mit der Kultur beschäftigen und somit auch mit der Sprache. Es ist aber ein Teil von Gastfreundschaft, wenn man die Sprache seines Gastes auch etwas sprechen kann, zumindest in der Begrüßungsklausel. Ich habe das mal vielleicht eine kleine Anekdote. Wir hatten in der Schweiz sehr, sehr viele japanische Gäste. Und dort habe ich mir das dann auch so ein paar, das Konbowa, also die Begrüßungsformel. Und ich hatte dort eine Situation, dass ich an der Bar Gläser polierte und Hotelgäste, die auf dem Weg zum Lift waren, das waren dann halt Japaner, die gingen dann an so einer großen Gruppe dran vorbei. Und ich während des Polierens sagte ich Konbowa und lächelte und die dann auch gaben mir dann auch den Grußwort zurück und waren auf einmal alle verschwunden. Für mich war das irgendwo ja normale Situation. Und dann hat sich irgendjemand ist wohl aufgefallen, dass ich ihn begrüßt habe in ihrer Landessprache, so dass sich die ganze Gruppe nochmal umdreht und alle wieder zurück zur Bar gingen und dann mit einem Lächeln und sie hatten sich alle so sehr gefreut, einfach nur dieses und für mich bedeutete das ja nicht viel als nur dieses auswendig zu lernen und man hat gleich einen Spaß dabei und diese Gäste hat man dann am Abend auch zum an der Bar.
Absolut und das, also ich erlebe das auch total, wenn ich war eine Zeit lang in Thailand und in Vietnam unterwegs und sobald man hier auch in Deutschland Leuten begegnet und man sagt dann irgendwie einfach begrüßt sie, so da geht einfach sofort so das Gesicht auf, ne? Also das ist
Eis, was, Eis gebrochen sofort.
Einfach eine Wertschätzung, über die sich jeder freut, ja.
Und hinsichtlich der Weltquerung können wir davon ausgehen, dass wir haben jetzt schon den größten Teil aller unserer Touristen kommen aus Dänemark und durch die Weltquerung wird sich das noch verstärken. Hm.
Kann man sich also hinter die Ohren schreiben, dass man da mal schon mal ein paar Wörtchen sich rausguckt. Du sagtest auch, dass Travemünde eine große Sackgasse ist. Hat sich da schon was getan? So.
Na, ja, das ist immer der Kritikpunkt. Also das ist diese Infrastruktur irgendwo, alles wird an Verkehr reingelenkt und irgendwo dann stehen sie. Aber es tut sich ja was. Es werden ja große Parkplätze dort errichtet und sowas. Und man ist sich dieser Infrastruktur bewusst.
Mhm. Ich bin ja am Theater direkt da vor diesem neuen verkehrsberuhigten Platz auch am Theater. Wie würdest du das beurteilen? Also damals war noch die Rede, dass die Bäckergrube verkehrsberuhigt wird und dann dieser Platz da gebaut wird. Wie ist das in deiner Wahrnehmung?
Hat sich da was verändert? Ja, also es wird sich noch mehr verändern. Wir sind da an einem ganz tollen Prozess drin, die Stadt Lübeck insgesamt verkehrsberuhigter zu machen. Also erstmal, dass diese Verkehrsumleitung nicht mehr durch die Bäckergrube führt. Alle, die nur vom Gustav-Radbruch-Platz zum Lindenplatz wollten, einfach, dass die umgeleitet wurden. Also super. Und meines Erachtens kann das noch viel strenger ergehen. Also meine große Traumvorstellung ist es ja sowieso ein Elektrobus, der innerhalb der Innenstadt zirkelt und dann durch eine mit einer Umsteigestation, sei es am Zopp, halt daraufhin, also gar nicht mal, dass der normale Stadtverkehr, dass das komplett alle Busse durch die Stadt fahren. Ich glaube, es ist möglich. Bis jetzt wurde mir dann entgegengebracht, das ist nicht möglich, aber ich glaube, es ist möglich, das ein bisschen umzuleiten. Und Argumentation besteht darin, dass viele umsteigen, wenn jemand beispielsweise von Schönbürg nach Studup muss. Aber auch da gibt es Lösungen. Also das sehe ich nicht so. Habe ich mir jetzt gerade Feinde gemacht, aber
ja. Hoffen wir das Beste.
Aber ich sage, das ist so ein Traum und vielleicht ist es ja irgendwo mein 10, 20 Jahren.
Ja, das funktioniert in anderen Städten ja auch. Also.
Genau. Mhm. Und jetzt mal zu der Bäckergrube zurückzukommen. Wir werden, im Moment ist ja das große Modewort in Sachen Arbeit, Homeoffice, und wir werden weitergehen in Nature Office. Wir werden, die Menschen werden mehr an ihren Rechner sitzen und arbeiten und dann nicht mehr Home zu Hause, sondern es wäre schön, wenn wir da in Lübeck Plätze schaffen, um genau dieses abzubilden. Und Bäckergrube ist ein Start, Drehbrückenplatz ist ein Start. Dann einfach sich hinsetzen in die Natur, sich an die Trave zu setzen und dann an seinem Rechner seine Arbeit machen. Warum nicht? Da sehe ich eine tolle Zukunft.
Und wie ist es mit dieser Idee der Kulturabgabe, wo man dann vielleicht im Gegenzug kostenloses Busfahren oder freien Schwimmbadeintritt für Touristen anbietet?
Reizthema.
Oh.
Ja, Kulturabgabe. Was bedeutet denn Kulturabgabe? Denke, das ist anders auffangbar durch andere Steuern. Das muss nicht jetzt Kulturabgabe sein oder Tourismusabgabe. Dann letztendlich, wenn wir uns mal hier nur Lübeck betrachten, sind wir doch alle indirekt oder direkt auch vom Tourismus mit betroffen. Insofern kann das dann einfach, diese Finanzierung kann einfach über die normale Steuer laufen. Also da muss jetzt nicht nochmal extra die Hoteliers extra belastet werden, dass da eine Tourismusabgabe durchgeführt werden muss.
Okay, ah ja, verstehe. Und dann gab es noch so eine Bürgerbefragung, auch 2019. Hat sich da was draus ergeben?
Das Lübeck übermorgen oder welche Bürgerbefragung?
Ja, ich glaube, die meine ich, also Tourismus der Zukunft, wie sich die Bürger das vorstellen.
Es war Teil
der LTM.
Ja, es ist diese Umfragen, Bürgerbefragung ist Teil des Tourismusentwicklungskonzeptes 2030. Und das, was ich jetzt sofort im Kopf habe, ist, dass gerade in der Bevölkerung der Lübecker ein ganz starkes, tolle Tourismusakzeptanz besteht. Mhm. Wir hatten ja, das waren die Schlagzeilen ja mit Overtourism in Venedig und sowas. Mhm. Und da bestand so ein bisschen die Angst, dass die Bevölkerung sich auch da so auf Lübeck schaut. Aber da sind wir weit entfernt, ganz im Gegenteil. Also wir freuen uns über den Tourismus.
Ja.
Und letztendlich ist es ja auch für die Bevölkerung, alle Veranstaltungen, alle Einrichtungen, Museen, die für den Tourismus oder auch für den Tourismus nutzbar gemacht werden, ist natürlich auch für die Bevölkerung. Oder umgekehrt, man macht das für die Bevölkerung und bitteschön Tourismus, wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gerne.
Absolut.
Ja, also das ist eine Wechselwirkung, einfach Tourismus, Bevölkerung, und es belebt eine Stadt und es belebt unsere Stadt Lübeck unbedingt.
Ja, aber ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich erlebe auch überhaupt nicht, dass hier irgendwie eine Tourismusfeindlichkeit oder sowas ist. Im Gegenteil, genau. Sondern man freut sich über die Menschen, die kommen und sich an der Stadt freuen. Ja. Welche Entwicklung würdest du dir für den Tourismusstandort Lübeck zukünftig noch wünschen? Kann man da noch was ergänzen?
Oh ja, da ist noch Luft nach oben.
Ja.
Also alles, was in Bezug auf Fahrradverkehr, ja, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit gehen, müssen wir unsere Fahrradwege, wir müssen dort auch den Tourismus hier einfangen mit Fahrradtouren. Ich denke, die Wagnitz kann noch ein bisschen mehr bespielt werden. Die Innenstadt, es ist unheimlich schwierig, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn mal Höchststraße, Fleischstraße, den ganzen Kopfsteinpflaster, ja, okay, Denkmalschutz. Ich glaube aber auch dahingehend kann man, wie in anderen Städten auch, einen kleinen Streifen machen für die Fahrradfahrer, der dann gut ausgepflastert ist. Ja, also da hinsichtlich können wir eine bessere Fahrradstadt werden. Mhm. Aber das wird ja auch schon stark diskutiert. Und
Da passt ganz gut dazu. Wir haben eigentlich immer so ein kleines Format, dass der Vorgänger oder die Vorgängerin eine Frage formuliert und weitergibt an den nächsten Gast oder die nächste Gästin. Und wir haben im Podcast zuvor mit Gülten Bockholt gesprochen. Und die hat eben die Frage gestellt, in dem Fall jetzt an dich, wie die Lübecker Altstadt in 20 Jahren aussehen wird. Sie hat im Bezug darauf gesagt, dass sehr viel dran rumgezogen wird seit 20, 30 Jahren und viel gemacht wird, manchmal ganz schnell, dann ganz schnell wieder was anderes. Und was wird es sein? Sie hat dann zum Beispiel auch gesagt, wird es ein Museum sein, das keiner mehr betreten darf? Oder vielleicht ist das in dem Hinblick auch eine ganz spannende Frage für dich.
In 20 Jahren, 2040, 2042, nein, ich glaube, Lübeck wird weiterhin sich an ihrer familiären Struktur halten, das Miteinander. Es wird kuscheliger sein, auch verkehrsberuhigt. Ich glaube, dass wir in 2020 wird nur noch irgendwie bis 10 Uhr Lieferverkehr sein, wenn überhaupt. Und ansonsten werden nur noch Elektrobusse zirkeln und die E-Mobilität wird so weit vorangetrieben sein, dass wir vielleicht ganz viele Roller haben oder vielleicht haben wir ja schon Hoverboards, wie Zurück in die Zukunft. Wer weiß es. Aber für die Lübecker Altstadt, ich sehe, das wird familiär kuschelig und wird ein Zielpunkt sein, nach wie vor für den Städtetourismus. Wir werden uns unsere Werte, wir werden uns unsere Kultur erhalten. Mhm. Wie wir es ja auch schon die letzten 875 Jahre gemacht haben. Mhm. Mhm.
Du lebst seit vielen Jahren in Lübeck. Du bist also quasi hergekommen, um zu bleiben. Also auch wiedergekommen. Was macht für dich Lübeck so lebenswert?
Sind die Menschen. Für mich persönlich ist, ich habe ja erzählt über meinen Sport und über das Billardcafé, das wir schon seit 25 Jahren betreiben, plus das Netzwerk über Dindi Hoga. Es sind unheimlich viele Menschen, die ich kenne. Dieses Netzwerk, das macht es für mich lebenswert. Also dieses Gefühl, irgendwie zu Hause zu sein. Und das gibt mir Lübeck. Mhm.
Du hast so drei Lieblingsorte im Vorhinein genannt. Und das war unter anderem die Turnhalle der Oberschule zum Dom, der Kanal vom Skatepark und der Schulgarten der Falkenwiese.
Ja.
Möchtest du da ein bisschen erläutern, warum diese Orte für dich so toll sind?
Die Turnhalle OZD hat für mich, ich habe da sehr, sehr viele Trainingsstunden verbracht auf dem Trampolin. Und am heutigen Tage, wenn ich in die Mühlenstraße entlang gehe und die Treppe sehe, gehe ich dort hoch. Und es hat sich von 1982 bis zum heutigen Tage an dem Geruch dieser Turnhalle nichts geändert. Und über diesen Geruch empfange ich sofort die Erinnerungen. Und es ist irgendwie nach wie vor, ich hatte früher sogar einen Schlüssel da für diese Turnhalle. Ich sehe mich da sofort wieder in meiner Kindheit und deswegen bin ich da sehr gerne und beobachte dann auch durch das Fenster, das Türfenster, die jungen Menschen, die jetzt trainieren und erkenne und erinnere mich da unheimlich gerne dran. Kanalstraße, Skatepark, auch hier ein ähnlicher Aspekt. Wenn ich nachdenke über meinen Betrieb oder in irgendeiner Form kurz allein sein will, dann schnappe ich mir einen Kaffee und gehe dann mit dem Kaffee an den Skatepark.
Über die Straße.
Nur über die Straße. Und erfreue mich an der Artistik der unserer jungen Leute, die dort auf dem Skatepark, das sind wirklich gute Leute. Mhm. Also wir haben ein hohes Niveau hier in Lübeck. Es sind so viele junge Menschen, und es werden immer mehr, die ganz toll sich da performen und auch lernen. Das, was die da lernen an Sozialkompetenz, ist irre. Mein Sohn fährt seit seinem 10. Lebensjahr BMX beispielsweise. Ich erkenne jetzt, wenn ich mit ihm Auto fahre, was der für eine Weitsicht einfach hat. Denn auf diesem Skaterpark gibt es keine Verkehrsschilder, aber trotzdem haben sie alle Rücksicht aufeinander und erkennen schon im Vorwege, was der andere vorhat. Und das schaue ich mir gerne an und denke dann über die Dinge nach, über die ich nachdenken möchte und habe meinen Kaffee in der Hand. Und das ist dann so ein einmal zur Ruhe kommen und dann geht's gleich weiter. Mhm. Ja. Und der Schulgarten Falkenwiese, das ist ja das absolut relaxen. Ein schönes Buch nehmen, Sonnenschein, sich dorthin setzen und lesen, das ist Entspannung pur.
Das ist eine richtig kleine Oase.
Da bin ich unheimlich gerne, ja.
Ja, verstehe. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass du eine lange Woche hattest und jetzt die einen freien, komplett freien Tag in Lübeck gestalten könntest, wie würde der aussehen?
Oh. Ich glaube, ich würde meine Inliner nehmen und nein, ich kann das nicht sagen. Es ist so lange her, weil es, was ist denn frei? Das, was ich jetzt mache hier mit dir, Rachel, das ist frei. Und irgendwie habe ich das Glück, dass ich auf der einen Seite bin, meine Woche so gefüllt ist mit Terminen und mit Tätigkeiten, dass das, ich weiß nicht, ob das Arbeit ist. Das ist meine Freizeit. Das ist und deshalb mache ich das gerne. Es ist, wenn ich am Tresen stehe und Bier zapfe, dann ist das meine Freizeit. Das bringt Spaß. Mhm. Also deswegen, ich kann nicht unterscheiden zwischen Arbeit und frei. Vielleicht meinst du, wenn ich mal absolute Ruhe brauche.
Das ist ja auch spannend. Also es ist ja eine totale schöne Utopie für ganz viele Leute, dass du sagst, dass es meine Arbeit ist, auch meine Freizeit. Und ich bin da mit ganzem Herz und ganzer Seele dabei. Also genau, das interessiert mich auch. Aber wenn du sagst, mein Tag ist auch vollkommen, wenn ich irgendwie abends dann am Tresen stehe und mit den Leuten ins Gespräch komme und zwischendurch meinen Kaffee am Skatepark schlürfen kann.
Ja.
Aber würdest du denn auch, also wenn du nicht selbst irgendwie die Leute, quasi ich sag jetzt mal, bedienst oder in Empfang nimmst, wo bist du dann gerne, wenn du jetzt vielleicht mal auf ein Getränk irgendwo hingehst oder dir zum Essen dich wohin setzt? Gibt es da einen von vielen Lieblingsorten?
Ja, also wie gesagt, der Schulgarten ist schon schön, wirklich um Ruhe mit mir selber zu bekommen. Ansonsten halte ich mich gerne für viele Stunden im Homesplace auf. Das mag ich auch gerne. Also da ein bisschen Sport treiben, aber dann halt genieße ich auch die Sauna und die Ruhe auch nach der Sauna. Und da kann das schnell passieren. Oder einfach überhaupt, ich bin jetzt gerade im Spa-Bereich. Das bringt schon Spaß, mit meiner Frau in irgendeiner Form da mal so einen Spartag zu machen. Das ist so ein bisschen relaxen, ja, das ist schon schön.
Oder deinem Sohn beim BMX-Fahren zu gucken?
Ja, das mache ich auch, aber da ist er ja wie die anderen auch. Also ich gucke nicht nur meinen Sohn an, fokussiert, ja, sondern ich sehe dann die Gesamtheit und selber fahre ich auch Inliner, Aggressive Inliner. Und haben wir viel Zeit verbracht, dass ich mit meinem Sohn durfte sich irgendwo in Schleswig-Holstein einen Park aussuchen. Meistens ging es dann zum Schlachthof nach Flensburg und ich habe meine Inliner mitgenommen und er in sein BMX und er ist gefahren, ich bin gefahren, ich bin wesentlich vorsichtiger als er, macht ja Backflip und Flair, das ist Salto mit Schraube, alles auf der Rampe und ich bin da ein bisschen vorsichtiger, so dass ich meine Lines, meine Kurven gezogen habe und er sein und ab und zu sieht man sich auf einer Rampe und grüßt sich einmal und dann zieht wieder jeder seine Runde. Na, es ist nicht so, dass ich jetzt fokussiert meinen Sohn betrachte, es gibt Sachen natürlich, dann dass wir miteinander sprechen und uns unterhalten, aber das geht dann nicht um die Ex, die man dann macht auf dem Park.
Und apropos Inliner fahren, ich habe mich nämlich schon länger gefragt, ob ich mir, ich fahre auch ganz gerne Inliner, aber dann dachte ich mir, oh Gott, in Lübeck, wo soll man denn hier Inliner fahren? Hast du da, also du hast gerade einen Ort genannt, aber was ist denn dein Tipp?
Also erstmal am Strand, ne? Also da die Strandallee entlang.
Promenade.
Oh, da toll, okay. Ja. Das ist wirklich schön, wenn man jetzt Inliner fahren will, über
eine längere
Distanz. Ansonsten, wenn ich meine Inliner, dann ist das wirklich auf dem Park. Dann habe ich meine Rampen.
Okay, und Springen, da meintest du das Trampolinspringen, jetzt nicht das Turmspringen im Schwimmbad?
Beides, ja. Ich bin vom Turmspringen, ich bin 1979 Landesmeister geworden und ist eigentlich auch ein Moment gewesen in meinem Leben, ein Erfolgsmoment, von dem ich noch heute zehre. Denn wir haben in Lübeck keinen 10-Meter-Turm, wir haben nur einen 7,5-Meter-Turm. Und ich bin von meinem Trainer gemeldet worden mit den Worten, das ist egal, Frank, du musst das nicht trainieren. Das, was du vom 7,5er kannst, kannst du auch vom 10,5er. Und so bin ich dann zu dem Wettkampf als 13-Jähriger nach Kiel gefahren und stand dann auf diesen 10-Meter-Turm und habe dann da die Sprünge gemacht, die ich hier vom 7,5er kann und bin damit Landesmeister geworden. Das ist halt, war für mich. Also ich bin dann übers Wasserspringen letztendlich zum Trampolin gekommen, weil ein Trampolintrainer mal zufällig in der Schwimmhalle war, als ich sprang. Und der hatte mich dann angesprochen und gesagt, du, wir haben auch eine Trampolin. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es Sportgeräte gibt für Trampolin. Und dann hat er mich zum Training eingeladen in der OZD, in der Turnhalle. Und da habe ich das erste Mal so ein großes Trampolin gesehen. Dann bin ich wirklich von bis 1983 parallel Wasserspringen und Trampolinturnen parallel gemacht. Dann kam die Ausbildung, Billard, und erst als meine Kinder, meine Tochter war 6, mein Sohn war 4, dann gingen wir an der OZD vorbei und da hatte ich den gesagt, ich zeige euch mal die Turnhalle, wo ich früher trainierte. Und da war zufällig, waren da zwei Leute, mit denen ich auch damals trainierte, die jetzt selber dann Trainer sind. Und ich wurde auch sofort erkannt und es war ein Trampolin da, ich durfte springen. Und ich war dann auch irgendwie sofort wieder zurückversetzt worden in Zeit und das hat Spaß gebracht. Und auch wieder zufällig, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dann, die haben sich alle abgesprochen. Aber jedenfalls eine knappe Woche später rief dann auch mein alter Trainer an, der Kontakt mit den Kokats, mit den Cheerleadern von den Kokats hatte, und die hatten für die deutsche Meisterschaft trainiert und die mussten einen bestimmten Sprung lernen, das war der Salto rückwärts mit Schraube, und er hat, mein damaliger Trainer konnte sich daran erinnern, dass ich diesen Sprung halt damals so gut konnte und ob ich mir vorstellen könnte, denen das zu vermitteln, ob ich den immer noch kann. Und ich hatte gesagt, na klar kann ich den immer noch, das verlernt man ja nicht. Und so bin ich dann wieder dazu gekommen, erstmal die Cheerleader da zu trainieren für diese Sprünge. Und ja, ruckzuck, ein Jahr später hatte ich meinen Trainerschein und dann habe ich 8 Jahre lang selber den Trampolin-Trainer gemacht. Auch mit meinen eigenen Kindern, die konnte ich auch dafür begeistern. Und letztendlich durch den Umzug von der Bäckergrube in die Kanalstraße, das war sehr, sehr aufwendig mit unserem Billardlokal, musste ich dann mich entscheiden, mich von dem Trampolinsport zu lösen, weil auch dort ganz viele Aufgaben waren mit Wettkämpfe. Als Wettkampfrichter war ich dann auch in Schleswig-Holstein häufig unterwegs und Lehrgänge organisieren, also diese Dinge, und das war nicht mehr zu vereinbaren. Hm. Naja. So ist es denn gekommen. Und dieses Engagement, das ich damals für den Turnverein oder für den Lübeck 76 hatte, das habe ich jetzt für den DEHOGA eingesetzt. Okay. Da hat sich das so ein bisschen gedreht.
Aber schön, dass es dich nicht nie so losgelassen hat. So, manchmal begräbt man ja dann so ein Hobby irgendwie aus der Kindheit. Und
ja. Nee, das ist dann, ich habe sogar einen Wunsch. Also ich möchte bestimmte Sprünge möchte ich noch bis meinem 80. Lebensjahr können. Also vielleicht nicht so sauber wie als 15-Jähriger, aber sie zumindest können.
Respekt. Ich habe noch gelesen, dass der einprägsamste Moment in Verbindung mit Lübeck deine erste Rede im Audienzsaal war. Das klingt natürlich sehr aufregend, oder? Genau. Wie, was, ja. Warum?
Im November bin ich gewählt worden als Vorsitzender. Und
also in Bezug auf die
DEHOGA. Genau. Und habe also von der ganzen Regionalpolitik ganz, ganz wenig Ahnung gehabt. Und ich will immer noch sagen, dass das so komplex ist, dass ich in einigen Dingen immer noch nicht durchsteige und wahrscheinlich auch nie durchsteigen werde. Aber dafür gibt es auch Experten. Das muss ja nicht jeder alles können. Aber das war im November meine Wahl. Und an dem Tag meiner Wahl kam der Vorsitzende vom Lübecker Verkehrsverein zu mir und sagte, Frank, es ist Tradition, am 2. Januar für den DEHOGA-Vorsitzenden eine Rede zu halten. Ich sollte mich schon mal darauf vorbereiten. Und somit war das dann von November bis Anfang Januar, wo ich dann meinen Kopf halte, oh, was erzählst du denn da jetzt? Worüber? Was interessiert? Denn ich kannte ja auch die Zuhörer nicht. Ich kannte das gesamte Publikum nicht. Was wollen Sie von mir hören und was wollen Sie nicht von mir hören? Und ich stecke da noch gar nicht so tief drin im Thema. Und das war extrem aufregend bis zu der Minute davor Schweiß unter den Armen. Und ich war super aufgeregt und habe ich was erzählt eigentlich aus meinem Gastroleben und mit dem Ziel, die Zuhörer, weil eins haben sie alle gemeinsam, sie waren alle einmal essen, Minimum einmal, und daraus habe ich ein bisschen was erzählt. Aber die Aufregung, die war schon unheimlich groß, und auch das Ehrgefühl, dass der Bürgermeister da ist, dass die Frau Stadtpräsidentin da ist, das sind alles Menschen, die Menschen sind, aber in meiner damaligen Wahrnehmung sind das Übermenschen. Verstehst du, was ich meine? Also dieses Ehrgefühl vor den Positionen, das war bei mir sehr ausgeprägt. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ausgeprägt ist, aber ich habe zumindest kennengelernt, dass alles Menschen sind.
Das wollte ich gerade sagen. Also das hilft mir zum Beispiel jetzt als Schauspielerin auch immer, wenn man die sich dann so klein macht und oh Gott und so, aber zu wissen, das sind alles nur Menschen, die einem zugucken oder zuhören, hilft mir auch extrem.
Ja.
So gegen eine große Aufregung. Gibt es noch was ich dich hätte fragen sollen oder was du gerne erzählt hättest?
Auch das finde ich lieb, dass du das fragst, aber ich wüsste, es gibt sicherlich unglaublich viele Dinge, die ich noch erzählen könnte, wollte, aber vielleicht sprengt das den Rahmen. Ich denke mal, das ist unheimlich toll. Danke, dass ich jetzt so hier sein durfte und vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Teil 2 oder so.
Das wäre schön. Ich kann mich auch noch nicht ganz entlassen, weil du darfst jetzt auch noch eine Frage wieder mitgeben für deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin. Wir wissen ja noch nicht, wer es ist. Aber brennt dir da was unter den Nägeln oder genau eine Frage, die du mitgeben würdest?
Meine Frage an den nächsten Podcast-Gast ist, was glauben Sie oder inwiefern wird in Zukunft Maschinen Mensch ersetzen oder die Digitalisierung den Menschen ersetzen? Da bin ich neugierig.
Das klingt sehr aufregend in Bezug auf Lübeck.
In Bezug auf Lübeck. Mhm.
Gut, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen, vielen Dank, lieber Frank Denker, für deine Zeit und für das schöne Gespräch mit dir.
Rachel, vielen, vielen Dank. Ja, das hat verstanden, auch Spaß gemacht. Sehr schön. Ich habe meinen Kaffee gemacht.
Sehr gut.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.